Früher geliebt, heute gecancelt. Ethik in der Werbung. Ein studentischer Podcast des Lehrstuhls Medienwissenschaft an der Universität Regensburg.
Nutella mit oder ohne Butter? Das ist hier die Frage.
Das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage.
Und damit willkommen zur vierten Folge mittlerweile von unserem wunderschönen Podcast. Ich bin der heutige Host Sophia und mit mir im Studio ist Marlene.
Hallo.
Und wir werden euch heute ein bisschen was über Kindermarketing erzählen, also wie man Kinder anwirbt eigentlich. Vor allem in Verbindung mit einem sehr, sehr leckeren Brotaufstrich, bei dem, glaube ich, das Marketing bei jedem von uns angeschlagen hat. Wer den Anfang noch im Kopf hat, der hat vielleicht schon eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Aber am Anfang erstmal, wie glaubst du, schafft man es, Kinder am meisten anzuwerben?
Auf jeden Fall mit Cartoon-Charakteren.
Ja, das auf jeden Fall. Mit was noch?
Sportlern.
Ja. Und ich glaube, etwas, was bei uns beiden sehr effektiv war, waren Sammelaktionen, oder?
Definitiv, ja.
Also ich glaube, jeder kennt Sammelaktionen. Jeder. Also ich glaube, die effektivste bei mir war mal Edeka mit dem WWF-Sammelsticker-Buch war es.
Oh ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Das war toll. Aber gab es eigentlich in letzter Zeit irgendwas mit Süßigkeiten?
Tatsächlich ja. Also echt? Ja, zur WM im letzten Jahr, da gab es die typische Sammelaktion von Ferrero. Also man kennt es ja eigentlich.
Ja, das hat mich ein bisschen gewundert, weil es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass es da eine Sammelaktion gegeben hat.
Also bei mir auch. Tatsächlich denke ich aber eher, dass es einmal den Grund hat, dass wir aus dem Alter draußen sind.
Ja.
Und zweitens stand ja da ein anderes kontroverses Thema im Vordergrund.
Das wir hier, glaube ich, nicht thematisieren werden können, aber vielleicht auch mal ein Anhaltspunkt für vielleicht einen anderen Podcast wäre.
Definitiv.
Hat ja auch was mit Ethik zu tun. Oh Mann. Ja, die guten Sammelaktionen. Aber ich glaube, das gibt es ja auch noch für Erwachsene. Also ich glaube, die Edeka-Sticker-Aktion war so der Einstieg für die Erwachsenen, wo es dann Besteck gibt. Oder JBL-Kopfhörer. Da wollte ich wirklich mitmachen, aber ich bin zu selten bei Edeka. Ja. Was kaufst du eigentlich meistens bei Edeka?
Puh, also tatsächlich meistens nur noch Standardlebensmittel. Ich habe mich tatsächlich zum Menschen entwickelt, der nicht so gerne nascht.
Das jetzt nee, auch wieder. Auch kein Nutella zum Frühstück?
Nein, also sehr selten, weil ich generell nicht frühstücke. Das ist eigentlich sehr ungesund.
kommt drauf an. Aber ich glaube, in gewisser Weise ist es schon gut, wenn man frühstückt. Es kommt, glaube ich, bloß mal drauf an, was. Und ich glaube, das ist auch ein. Bevor wir uns, glaube ich, mit dem Frühstück überhaupt für Kinder erstmal noch ein bisschen weiter auseinandersetzen, wäre es vielleicht gut, wenn wir mal uns darüber unterhalten, wieso man Kinder anwirbt. Oder?
Auf jeden Fall, ja.
Also, für den Einstieg da, um mal ein bisschen den theoretischen Baustein zu bilden, ist es das Wort? Ja. Ist es vielleicht wichtig, mal ein paar Zahlen zu kennen. Die meisten von unseren Daten basieren auf Efforts. Das ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Und zwar hat der einmal 2008 ein Buch zu Kindermarketing geschrieben und 2020 einen Aufsatz zu Kindermarketing speziell für ungesunde Lebensmittel verfasst, auf die wir uns hauptsächlich berufen werden. Und in dem Buch von 2008 gibt es eine sehr, sehr interessante Zahl, warum Kinder eigentlich ein, ja, ein sehr großer Bestandteil beziehungsweise eine große und wichtige Zielgruppe für Marketing ist. Und das ist einfach dadurch, dass sie allein in Deutschland 49%, also fast die Hälfte des Lebensmitteleinkaufs von der Familie bestimmen. Und das ist eigentlich schon eine extrem hohe Zahl und eigentlich eine sehr große Variable, die man da mit einberechnet.
Also einerseits finde ich jetzt, dass die Zahl schon für eher einen progressiveren Erziehungsstil spricht.
Kann man in den Raum werfen.
Allerdings muss ich halt sagen, man sollte als Elternteil halt trotzdem irgendwo eine Erziehungsfunktion erfüllen. Und man sollte halt trotzdem aufpassen, welche Nahrungsmittel man jetzt für sein Kind einkauft.
Ja, aber ich glaube, da spielt auch das rein, dass man sich doch, man will, dass das Kind was isst.
Natürlich,
man
ja.
will, dass ein Kind anders wie wir zwei mit einem Frühstück außer Haus geht, dass es gut in der Schule ist, dass es Energie für den Tag hat. Und ich glaube, da richtet man sich schon sehr danach, weil es ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn dann Lebensmittel weggeschmissen werden, weil das Kind das nicht mag. Aber ich glaube, wir wollen jetzt hier nicht eins auf Pädagogen machen, das sind wir nicht, wir sind Medienwissenschaftler. Und da ist es vielleicht dann auch nochmal interessant, wie viel Werbung eigentlich an die Kinder gerichtet wird.
Also laut einer Studie nach Kelly ist es tatsächlich sehr viel. Also die Studie hat im Jahr 2007, 2008 das Ausmaß untersucht, inwiefern jetzt TV-Werbung mit ungesunden Lebensmitteln zusammenhängen. Und man hat festgestellt, dass tatsächlich 87% der Werbespots, die sich jetzt zum Beispiel an Kinder richten, insgesamt für ungesunde Lebensmittel sind oder halt ungesunde Lebensmittel bewerben. Und in Deutschland ist es tatsächlich so, dass 50% von diesen Werbespots rein Süßigkeiten bewerben. Und das ist halt etwas, was sehr problematisch ist. Das ist zwar nicht mehr ganz aktuell.
Aber ich glaube, die Zahl, die steigt eigentlich nur noch. Also wenn man sich das mal vorstellt. Also 87% der Werbespots sind für ungesunde Lebensmittel. Das heißt, von 10 Werbungen, die ein Kind sieht, sind 8 bis 9 allein schon für ungesunde Sachen. Und dann von diesen, machen wir mal 8, damit es eine glatte Zahl ist, von diesen 8 sind 4 Werbespots für Süßigkeiten. Das ist eine Menge.
Das ist absolut viel. Vor allem muss man ja auch bedenken, dass Kinder heutzutage viel stärker mit Medien konfrontiert werden.
Ja, wie jetzt zum Beispiel wir beide, wo genau. wir noch aufgewachsen sind, auch wenn wir da, glaube ich, schon eine der Generationen waren, die lange, lange, bevor wir eigentlich mit dem Internet und alles konfrontiert werden sollten, drin waren und dementsprechend auch die Werbungen gesehen haben. Aber das ist schon erschreckend. Vor allem, wenn man sieht, wie oft die Werbungen dort aufgebaut sind mit Stichwort Prominentenwerbung.
Ja, tatsächlich werden Werbungen gern mit Prominenten assoziiert. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bestimmtes Werbegesicht nehme, nehmen wir zum Beispiel ganz WM-typisch, man kennt ihn, Manuel Neuer. und der macht jetzt zum Beispiel Werbung für Nutella und sagt, wie gut ihm das schmeckt und ja. Dass es sein absoluter Lieblingsbrotaufstrich ist und es hilft ihm super fit zu bleiben.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, vor allem wenn man auch bedenkt, dass es jetzt noch nicht mal nur Fußballer oder nur reale Personen sein müssen. Wenn man allein schon dran denkt, dass was für Cartoon-Figuren eigentlich auch auf Lebensmittel oder auf so Joghurts oben sind. Ich glaube, da ist ein ganz, ganz großes Stichwort Paw Patrol.
Absolut.
Also ich glaube, jeder Elternteil schafft es nicht, am Paw Patrol vorbeizukommen. Und wenn man natürlich den Kindern das mit diesen Prominenten, mit den Vorbildern, mit den Serienfiguren vermittelt, das ist gut, dann brennt sich das ins Gehirn ein, so wie sich Manuel Neuer, glaube ich, bei uns beiden als Gesicht für Nutella und Coca-Cola eingebrannt hat.
Vielleicht ist es gar nicht Nutella, vielleicht ist es Manuel Neuer. Kleiner Joke am Rande, aber tatsächlich ja. Also wenn man etwas Positives mit dem Gesicht verbindet, also mit diesem Promotional Character, ob das jetzt eine Figur aus Paw Patrol ist oder ob das jetzt Manuel Neuer ist, dieses positive Gefühl übertrage ich ja auf die Marke.
Ja, und wenn dieses positive Gefühl dann auch noch mit einer gezielten Platzierung im Supermarkt gekoppelt wird, das ja wirklich da ist. Ich glaube, es gibt unzählige Studien, wie Supermärkte aufgebaut sind, um uns zu beeinflussen, und auch extrem viele YouTube-Videos dazu. Also jeden, der sich dafür interessiert, hat die Möglichkeit, sich darüber zu informieren. Kann ich auch nur empfehlen. Ist vor allem ja auffällig, wo die Sachen für Kinder platziert werden. Und zwar immer auf Augenhöhe. Das heißt, Kinder sehen es, verbinden es im Kopf und wollen es. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es landet im Einkaufswagen und es wird gehofft, dass es nicht auffällt, oder es wird gequengelt.
Oh ja, deswegen heißt ja zum Beispiel auch die Ware, die jetzt in den Schütten vorne an der Kasse ausgelegt wird, Quengelware.
Ja, weil man es unbedingt haben will.
Vor allem, man steht ja an der Kasse dann als Mama oder Papa ein bisschen länger und dann hat das Kind natürlich Zeit, mit dem Elternteil dann zu argumentieren, warum das jetzt noch mit aufs
Band muss. Ja, ja. Und da hat natürlich die Werbung einen enormen Erfolg gezeigt. Und ich glaube, es ist auch der richtige Zeitpunkt, um mal ein paar, vor allem ältere Werbungen von unserem bereits erwähnten Lieblingsbrotaufstrich mal zu beleuchten. Und zwar haben wir beide mal Werbebeispiele jeweils aus den 70ern rausgesucht. Ich für meinen Teil habe mich für eine von 1972 entschieden, eine Werbung von Nutella, anlässlich der damals in München stattfindenden Olympiade. Und ich glaube, da hören wir jetzt mal rein.
Nutella startet die große Goofy-Olympiade. Heute der Hürdenlauf.
Ein glänzender Start. Goofy geht in Führung dahinter. Nein, Goofy baut seinen Vorsprung aus. Das ist neuer Rekord. Der Sieger heißt Goofy.
Die Goofy-Olympiade gibt es jetzt als bunte, lustige Rubbelbilder zu jedem Glas Nutella. Und unter uns, liebe Muttis, Nutella gibt ihren Kindern noch viel mehr. Wertvolle B-Vitamine und wichtige Aufbaustoffe.
Goofy, wie schaffst du das?
Mit Nutella natürlich.
Okay, das war jetzt mal der erste Werbeclip. Wie hast du dich dabei gefühlt? Was ist dir aufgefallen?
Also tatsächlich ist mir aufgefallen, dass die Werbung von früher auch schon diese klassische Strategie aufgenommen hat, tatsächlich. Also man platziert zum Beispiel Goofy in der Werbung und Goofy ist ja ein Paradebeispiel eigentlich für einen Cartoon-Promotional-Character.
Ja, das Vorbild für Paw Patrol.
Richtig, vor allem finde ich, dass man jetzt ein großes Medienereignis, wie jetzt zum Beispiel die Olympischen Spiele, die waren meiner Kenntnis nach damals in München.
Ja, ja, Wahnsinn.
Und wenn man so ein Event im eigenen Land hat und wenn man jetzt zum Beispiel auch in Bayern wohnt und das direkt vor der Haustür hat, dann ist das ja natürlich nochmal was anderes. Und man nimmt dieses große Ereignis und diesen Promotional Character, dann packt man da auch noch ein Kind mit rein.
Ja, das ist auffällig, wer Goofy interviewt, das ist ja deutlich ein Kind. Von der Stimme her kann man es eigentlich einschätzen, nicht älter wie 10, so kommt es mir vor. Und das ist natürlich eine Vermittlung von Kind zu Kind. Aber man hat am Ende immer noch diese Rückversicherung von dem Erwachsenen.
Ja, also im Rahmen des Sportevents wird ja auch auf die Inhaltsstoffe von Nutella hingewiesen. Also, dass das sehr gesund ist und auch sehr wichtig für den Körper. Und
ja,
das ist natürlich sehr intelligent, das mit den Olympischen Spielen zu koppeln, weil man dann als Elternteil, wenn man die Werbung jetzt zum Beispiel sieht,
beziehungsweise hört.
Oder hört, ja. Dass dieses Produkt ja meinem Kind gar nicht schaden kann, sondern das kann ja nur ein gutes Frühstück für mein Kind sein.
Ja, weil Goofy schafft es ja auch, nur durch Nutella diese Hochleistungen zu erzielen. Also das ist eine Beeinflussung für beide Seiten. Aber ich glaube, man kann das Fazit definitiv ziehen, dass Goofy man als Werbemagnet und als Vorbildfunktion für die Kinder einsetzt, damit die Kinder abholt und am Ende die Erwachsenen abholt.
Und natürlich vermeidet, dass man sich auch mal kritisch mit den Inhaltsstoffen von Nutella auseinandersetzt.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch was man bei deiner Werbung dann jetzt gleich noch merken werden. Also spiel mir die mal ein.
Nutella. Die Natur hat uns das Rezept gegeben. Gute Milch vom Bauernhof, sonnengereifte Nüsse vom Haselnussstrauch gepflückt, leichte pflanzliche Fette, tja, und Kakao und Zucker, das ist es. Nutella, von Natur aus gesund.
Okay, also ist dir jetzt zum Beispiel bei meiner Werbung was Explizites aufgefallen?
Ja, also das definitiv. Vor allem dieser Aspekt, es ist so naturbelassen.
Ja, also es wird sehr malerisch.
Die Milch vom Bauern, das nicht bloß Milchpulver in Wahrheit ist. Es sorgt für ein bisschen, ja, da sträubt sich alles in mir gegen diese Werbung, wie schön das da dargestellt wird, wie malerisch. Man kann schon fast sagen, es ist grotesk, wenn man die Wahrheit eigentlich kennt, was in Nutella drin ist.
Tatsächlich, ja. Also es strotzt vor Ironie. Da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, tatsächlich. Es wird halt so dargestellt, meiner Meinung nach, als würde mein Körper durch den Konsum von Nutella sogar noch heilen, also besser werden.
Ja, es ist ja nur was Gutes.
Oder gesünder, sagen wir es mal so. Und
ja,
es ist ganz sicher kein Naturprodukt, leichte Fette.
Kann man Palmöl als leichtes Fett kennzeichnen?
Fraglich. Und es wird halt in der Werbung der Aspekt, dass Nutella ein sehr gesundes Lebensmittel ist, das man auf jeden Fall in seinen Alltag integrieren sollte, wird so dermaßen in den Vordergrund gerückt. Und meine Meinung ist halt, dass man das eben dadurch macht, dass die Eltern das dann auch so übernehmen. Also
ja, und es nicht als was Ungesundes mit Nährwert von den Snickers ansieht. Vor allem dieses Thema mit Nutella ist gesund, Nutella ist das richtige Frühstück, wird ja eigentlich wirklich konsequent durchgezogen. Das war was man bei mir aus der Werbung rausgehört hat. Das hat man aber jetzt auch an deinem Beispiel gemerkt. Und wer denkt, es hört in den 70ern auf, der liegt falsch.
Absolut. Vor allem, man kann ja tatsächlich, also man sieht ja dieses Muster und man fragt sich dann schon, wieso wirbt ein Konzern, der Süßigkeiten für Kinder herstellt, mit gesunden Inhaltsstoffen? Das ist sehr widersprüchlich.
Ja,
und
ja,
auch, dass es halt immer im Vordergrund steht, finde ich, stößt halt extrem auf.
Mhm.
Und man könnte das jetzt auch auf die Zeit damals schieben, aber ich finde auch, dass das heute immer noch so ist.
Ja, das auf jeden Fall. Und dazu gibt es eigentlich auch ein kleines Shoutout, ein sehr, sehr gutes Video von Simplicissimus dazu, das passenderweise heißt Die dreisten Werbelügen von Nutella. Und die haben auch noch ein paar historische Beispiele, wer jetzt durch uns dazu inspiriert wurde, sich da ein bisschen mehr hineinzufuchsen, sondern die haben auch ein paar, in Anführungsstrichen, aktuellere Beispiele. Die Beispiele werden jetzt auch mittlerweile ich glaube, die frühesten 20 Jahre alt. Und zwar ist es die Werbekampagne Die Nutella mit der Nationalelf damals in den 2000ern aufgezogen hat. Und für, ich glaube, jeder, also wir beide haben definitiv diese Werbungen im Kopf. Für jeden, der die jetzt nicht im Kopf hat. Das war damals so, dass dort eine Vielzahl an Werbungen für Nutella geschaltet wurden, wo die Nationalelf die Protagonisten waren. Man hat, glaube ich, 3 bis 4 Werbespots, die immer wieder liefen, die sich wirklich ins Gehirn eingebrannt haben, wo Fußballer am Frühstückstisch zu sehen waren, wie sie Nutella gegessen haben. Und das wirklich nur Sekunden, bevor das Training begonnen hat. Man hat Manuel Neuer, um unseren Lieblingsfußballer und Torhüter nochmal aufzugreifen, der den Ball nur fängt, weil er sich vorstellt, das ist ein Nutella-Glas. Man hat einen anderen Fußballspieler, der einen Ball hochschießt, sich in der Zeit ein Nutella-Brot macht und dann der Ball erst wieder runterkommt. Da gibt es Assoziationen, die einfach Nutella als ein gutes Frühstück, als ein schnelles Frühstück und als das Lieblingsfrühstück eigentlich von Fußballern darstellt.
Ja, also das suggeriert Kindern natürlich einerseits, dass also nicht nur, dass Nutella ein gesundes Frühstück ist, sondern auch, dass man diese Marke grundsätzlich mit etwas Gesundem oder Sportlichem verbindet. Und man nimmt das ja langfristig mit ins Erwachsenenalter.
Ja, vor allem, wenn man sich einfach auch mal die Risiken in den Kopf ruft. Was eigentlich so ein ungesund, also was etwas auslösen kann, was als gesund vermarktet wird. Aber in Wahrheit, es wird immer wieder gesagt, den Nährwert von dem Snickers hat auf einem Brot. Was das einfach auch für den Körper bedeutet. Und wir müssen an dem Punkt ehrlich sein, Kinder werden immer häufiger und immer schneller übergewichtig und adipös. Und das ist ein Problem, mit dem wir wirklich in unserer Gesellschaft auch zum Kämpfen haben.
Richtig, vor allem, wir können ja alles belegen. Also wir haben uns ja extra Studien dazu rausgesucht, weil wir hier ja keine wilden Behauptungen aufstellen wollen.
Da ist auch wieder Efforts unser Mann. Diesmal auch wieder von dem Buch von 2008. Aber ich glaube, die Zahlen, die werden nicht geringer. Die steigen tendenziell eigentlich bloß noch. Und um diese Zahlen, um das Kind beim Namen zu nennen, Efforts hat rausgefunden, dass zu dem Stand 2008 15% der Kinder in Deutschland zwischen dem Alter von 3 bis 17 adipös waren. Und das ist eine Zahl, die meiner Meinung nach viel zu hoch ist. Und wenn man sich dann aber nochmal anschaut, um auf den Punkt von dir anzukommen, dass man dieses Verhalten eigentlich nur noch ins Erwachsenenalter mitnimmt, gibt es auch Zahlen von Efforts, die belegen, dass von diesen 15%, 45%, die im Kindesalter adipös waren und 85% der Jugendlichen, die adipös waren, das auch noch im Erwachsenenalter bleiben. Und das ist eine Entwicklung, es ist ein Kreis, der nicht durchbrochen wird. Und das ist etwas, was man eigentlich anstreben sollte, beziehungsweise ändern sollte.
Vor allem auch, wenn man über die Folgeerkrankungen oder Nebenerkrankungen von Übergewicht nachdenkt. Und was ich zum Beispiel auch ziemlich besorgniserregend finde, ist einerseits, dass sich ja der Körper von einem Kind in der Zeitspanne jetzt von 3 bis 17 erst entwickelt. Und in dem Fall würde sich ja der Körper zum Beispiel sehr negativ entwickeln. Dann hat man ja im Erwachsenenalter schon mal automatisch körperliche Beschwerden, wie jetzt zum Beispiel Diabetes, ist ja auch eine Folgeerkrankung. Diabetes kann man zwar behandeln, aber halt nicht heilen.
Das ist wirklich keine schöne Krankheit. Also keine Krankheit ist schön. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir uns auch der Frage stellen, wenn man sich überlegt, das wird eigentlich auch dadurch ausgelöst, dass man so viel Werbung dafür sieht, dass es einem als gesund vermittelt wird. Und da stellt sich mir die Frage, die ich jetzt auch gern an dich weitergebe. Sollte man Werbung an Kinder regulieren und kann man das überhaupt?
Also ich persönlich finde die Frage sehr schwierig, weil einerseits, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, Regulation wird dadurch schwer, dass Ferrero zum Beispiel, dadurch, dass die viel mit Sportlern werben oder mit Sportevents, die umgehen ja damit eigentlich. Wenn du jetzt eine Regulierung hast, ja, du sollst jetzt dein Produkt beispielsweise nicht mit gesunden Inhaltsstoffen anpreisen. Dadurch umgehen die ja unterschwellig wieder diese Regulation. Und also meiner Meinung nach finden die immer irgendeinen Weg, aber es ist auch immer zwiespaltig zu sehen, was passiert, wenn ich, oder was sagt das über meine Gesellschaft aus, wenn ich eine Regulation einführen muss oder ein Verbot. Ja. Also ein Verbot ist meiner Meinung nach übertrieben.
Und das wird man nicht durchsetzen können. Um auf dein Beispiel auch mit, dass man das mit der Regulierung, dass man es nicht als gesund vermitteln darf, da gibt es bereits eine Grenze. Und zwar ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Werbung Leichtsinnigkeit von Kindern nicht ausnutzen darf. Also das ist einmal schon mal ein Punkt, der festgesetzt ist. Und Süßigkeitenwerbung darf nicht suggerieren, dass es eine vollwertige Mahlzeit ersetzt. Also, dass ein Snickers zum Beispiel kein Mittagessen ist, dürfen sie nicht suggerieren. Aber da ist wieder die Frage, inwieweit suggeriert man das eben durch prominenten Werbung, durch Fußballer, dass es vielleicht doch ein gutes Frühstück ist.
Ja, und das ist eben das Problematische, weil das ist ja immer eine Interpretationssache. Und ich muss zum Beispiel aber auch sagen, also laut den Studien, die wir zu unserer Recherche herangezogen haben, kann man ja auch feststellen, dass obwohl es diese Bemühungen schon gibt, dass sich ja tatsächlich nicht wirklich etwas an den Zahlen geändert hat. Ja. Also es ist nach wie vor ein Problem. Und meiner persönlichen Meinung nach spielen da sowohl die Eltern eine entscheidende Rolle. Ich kann mich an meine eigene Kindheit erinnern. Wir wurden zum Beispiel im Kindergarten schon darüber aufgeklärt, wie ungesund diese Produkte für mich und also für meinen Körper, aber auch speziell jetzt für die Zähne sind.
Ja, das ist was, das wo, glaube ich, wirklich auch an vielen Grundschulen gemacht wird. Was mir da einfällt aus meiner Kindergartenzeit, und ja, ich erinnere mich noch so genau daran, wir hatten immer eine gesunde Woche und das war dann schon auffällig, dass dann auf einmal so Sachen wie Nutella und so nicht mehr da waren. Dafür Äpfel, dafür Bananen, Karotten. Und da finde ich, ist auch ein Punkt, sollte man es irgendwie auch den Kindern verständlich machen, dass sowas wie Nutella, dass sowas wie Snickers nicht gesund ist. Und wie glaubst du, kann man das machen?
Also ich finde, dass man das dadurch vielleicht machen könnte, dass man ein kindgerechtes Äquivalent jetzt zum Beispiel zur Zigarettenwerbung findet. Mhm. Also klar, das ist jetzt ein krasses und ziemlich kontrastierendes Beispiel, aber bei der Zigarettenwerbung ist es ja auch so einerseits, dass die stark reguliert wurde und andererseits ist es ja mittlerweile Pflicht, das weiß ich, weil ich bin zugegebenerweise selbst Raucherin, ich bekenne mich schuldig, werden ja auf diese Zigarettenschachteln Warnbilder abgedruckt. Die sind manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm. Und es hat ja auch irgendwo einen abschreckenden Effekt, weil man wird ja tagtäglich daran erinnert, okay, dieses Produkt schadet meinem Körper.
Ja.
Und ich finde, wenn man jetzt eine Nutella-Dose, ist das eine Dose schon, gell? Oder ein Glas?
Glas.
Eher ein Glas. Wenn man ein Nutella-Glas jetzt zum Beispiel mit einem kindgerechten Symbol wie einer Zahnbürste kennzeichnet oder dass man zum Beispiel dazu schreibt, für die Eltern jetzt nochmal explizit aufs Etikett, dieses Produkt enthält verhältnismäßig so und so viel Zucker. Mhm. Man muss ja nicht direkt, ich meine, das wäre ja auch blöd, wenn man sagen würde, ja, ihr müsst jetzt euer Produkt schlecht machen.
Ja.
Aber man sollte realistisch bleiben.
Ich glaube, du hast ein bisschen im Skript gespickt, oder? Weil du ziemlich genau mein Beispiel, mein Schlussbeispiel gerade genannt hast.
Ach so, oh sorry.
Also
tatsächlich ist das jetzt einfach so aus mir raus.
Du bist geflossen. So ein kreativer Kopf. Ja, also wer aufgepasst hat, der hat vielleicht schon einen sehr guten Vorschlag von Marlene gehört, und zwar die Kennzeichnung mit einer Zahnbürste, dass dieses Lebensmittel nicht gesund ist. Und das wird bereits in unserem Nachbarland Belgien umgesetzt. Und zwar müssen dort Süßigkeiten durch eine Zahnbürste gekennzeichnet werden. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr kindgerechte Alternative, wenn man auch dran denkt, dass eben auch Kindern im Grundschulalter, im Kindergartenalter schon beigebracht wird, dass wenn man sich die Zähne putzt oder sich danach die Zähne putzen sollte, es nicht wirklich gut für den Körper sein kann. Und ich glaube, damit sind wir zu einem guten Schluss gekommen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Im Studio waren Sophia
und Marlene.
Wir wollen uns auch noch bei unseren Gruppenmitgliedern, die im Hintergrund geblieben sind, bedanken. Das sind einmal die Ines und die Lucy. Zudem auch beim Studentenfunk, bei dem wir es wirklich sehr schön aufnehmen konnten, die uns wirklich sehr gut unterstützt haben, die auch unseren Podcast ausstrahlen werden. Und auch bei unserer Dozentin, Frau Dr. Niebling. Dankeschön für dieses tolle Seminar. Und damit verabschieden wir uns. Und bald gibt es die 5. Folge von unserem Podcast. Tschüss!